Heute bei «Apropos» ein Leben in China. Seit fast 10 Jahren lebt und schafft Lea Sahai als Korrespondentin in China. Sie hat Aufstieg und Abstieg von diesem riesigen Land hautnah mitbekommen. Zentral dabei der Umgang der Kommunistischen Partei mit der Covid-Pandemie. Lea Sahai ist in China eine Mutter geworden und hat so nochmal einen ganz anderen Einblick in ihr Gastland bekommen. Ein ziemlich dramatischer. Ihr Sohn ist krank geworden und auf spezialisierte medizinische Unterstützung angewiesen gewesen. Fast unmöglich in China kurz nach der Pandemie.
Der große Führer Xi hat es eben vorgegeben als Politik. Von ganz oben nach ganz unten bis in die Notaufnahme existierte eben der Druck, dass die Politik an allererster Stelle steht und das Leben meines Sohnes hatte einfach nicht den gleichen Stellenwert gespielt.
Lea hat über Zeit im Spital und überhaupt über China ein Buch geschrieben. Es heisst «Das Ende des chinesischen Traums» und ist extrem spannend. Wie es vom Großen erzählt und vom Kleinen.
Unser großes Problem bei China ist immer, dass wir irgendwie das alles auf einen Nenner bringen wollen. China muss immer die große Bedrohung oder der fürchterliche Staat oder die kalte Dystopie sein. Und China ist einfach ganz viel gleichzeitig.
Heute ist Lea Sahai bei uns zu Gast in der neuen Folge von «Apropos» und erzählt hoffentlich alles. Ich heiße Sigi Bloser. Hoi Lea.
Hallo.
Lea, deine Geschichte mit China fängt 2008 an, als Schülerin, als Gastschülerin besser gesagt. Das ist eine recht spezielle Wahl.
Also das war eigentlich ein bisschen der Zufall. Also das Einzige, was ich auf jeden Fall nicht wollte, ist irgendwo hinzugehen, wo alle hingehen, also in die USA oder nach Australien oder Neuseeland. Und meine Austauschorganisation damals hat so einen großen Zettel dann ausgegeben. Da konnte man ankreuzen, in welches Land man möchte. Und dann habe ich alles angekreuzt und dachte, dann lasse ich mal den Zufall entscheiden. Und später hat mich dann die Austauschorganisation angerufen, hat gesagt, nach China möchte niemand. Könntest du dir das wirklich vorstellen? Und dann habe ich irgendwie so etwas leichtfertig gesagt, klar, das ziehe ich jetzt auch durch. Und dann ist es Peking geworden, wo meine Gastfamilie gelebt hat.
Und wie ist es?
Das ist eine große Frage. Ich würde mal sagen, ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Aber es war natürlich schon eine große Umstellung. In Deutschland, in der Schweiz sind ja junge Leute eigentlich relativ früh sehr selbstständig. Also als ich in Deutschland gelebt habe, bin ich mit dem Fahrrad immer zu meinem Sportverein selbst gefahren. Ich habe damals als Kassenwart mich für einen Verein organisiert. Und in China ist eigentlich die Vorstellung, dass junge Leute, bis sie eigentlich zur Uni gehen und ausziehen, so ein bisschen wie Kinder behandelt werden, die keine Entscheidungen selbstständig treffen. Ich habe eigentlich ein Jahr lang, bin ich nicht auf Feiern gewesen, habe ich mich mit Leuten treffen können, mit Freunden treffen können, ohne dass meine Gasteltern dabei waren. Und das ist natürlich eine ganz große Umstellung gewesen für mich, diese Eigenständigkeit zu verlieren. Und die meine chinesischen Gasteltern, ganz typisch, waren sehr übergriffig, würde ich mal sagen. Also häufig haben dann meine Gasteltern mit meinen Lehrern telefoniert und dann wurde immer so über mich geurteilt, ob ich jetzt ein gutes oder ein schlechtes Kind, wie es so schön auf Chinesisch heißt, war diese Woche. Und das war einfach unheimlich ungewöhnlich, aber ich hatte gleichzeitig total liebevolle Gasteltern, die super geduldig mit mir waren. Mein Gastvater besonders hat sich unheimlich Mühe gegeben, mit mir Chinesisch zu lernen und das war eine ganz tolle Erfahrung.
Und bist du häufiger ein gutes Kind gewesen?
Das würden meine Gasteltern wahrscheinlich anders erzählen als ich jetzt. Aber ich erinnere mich noch gut daran, dass ich einmal, da hatte ich eine Freistunde, da sollte man eigentlich Vokabeln lernen. Und da bin ich mit meinen frisch erworbenen Chinesischkenntnissen losgezogen aus der Schule raus und habe einen Supermarkt gesucht und dort einen Schokoriegel erworben und kam dann zurück und wollte ganz stolz erzählen, was mir gelungen ist. Und meine Gasteltern waren völlig schockiert davon, wie das sein kann, dass ich ganz eigenständig bis zu einem Supermarkt gelaufen bin. Also ab und zu gab es auch solche Vorfälle.
Schlechtes Kind. Im Westen haben wir recht rudimentäre und klischierte Vorstellungen vom Schulalltag in China. Wir stellen uns das extrem brutal und anstrengend vor. Ist es wirklich so?
Das ist, glaube ich, tatsächlich eine relativ realistische Vorstellung, die man irgendwie so hat. Für mich war das enorm ungewöhnlich. Also ich bin ja in China in die 11. Klasse gegangen und es ist das Jahr vor der großen Abschlussprüfung. Also in China geht man 12 Jahre zur Schule und die Prüfung entscheidet darüber, ob man an eine Universität gehen kann oder nicht. Und das ist die eigentlich wichtigste Entscheidung und der wichtigste Test, den chinesische junge Menschen überhaupt in ihrem Leben machen. Und dementsprechend haben die ein unheimliches Pensum. Also im Prinzip sind wir morgens um 7 los. Ich hatte eine Gastschwester, die so alt war wie ich. Und dann wiederholt man eine Stunde und hat dann im Prinzip durchgehend Unterricht bis 4 oder 5 Uhr. Fährt dann nach Hause, isst und macht dann Hausaufgaben und das teils eben bis Mitternacht. Und am nächsten Tag geht's wieder genauso los. Meine Klassenkameraden standen unheimlich unter Druck. Eigentlich sind alle permanent übermüdet im Sportunterricht, der recht häufig irgendwie ausfällt. Schlafen die Leute dann mit dem Kopf auf dem Tisch und wer ständig einschläft, muss dann irgendwie in der Ecke stehen. Und es gibt im Prinzip so ein System, dass alle jederzeit wissen, wer welche Noten hat. Das wird auch öffentlich ausgehängt. Und wenn man dann irgendwie zurückfällt, dann lesen die Lehrer das auch vor und halten eben eine Standpauke vor der ganzen Klasse. Also es ist ein unheimlicher Druck. Die jungen Leute sind eigentlich total überfordert und es gibt auch ganz wenig Zeit, sich persönlich zu entwickeln. Also Hobbys oder Freundschaften oder sich auch zu verlieben. Dafür existiert eigentlich gar keine Freiräume. Weshalb ich auch immer den Eindruck hatte, dass meine Klassenkameraden eigentlich viel jünger waren, als ich das gewöhnt war aus der Oberstufe in Deutschland, wo die Leute ja eigentlich sich schon so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, was möchte man später beruflich machen und eigenständig an Projekten arbeitet. Und das gab es in der Form eigentlich gar nicht.
Dass der Druck so groß ist, ist das eine direkte Folge der Ein-Kind-Politik?
Also definitiv. Es gibt eben diese große Abschlussprüfung am Ende der 12. Klasse und die entscheidet darüber, je nachdem wie viele Punkte man hat, auf welche Uni man gehen kann. Und wer es auf eine Uni schafft, schafft es, zumindest war das das Versprechen der letzten Jahre, in die Mittelschicht, findet einen guten Job und kann natürlich damit dann auch langfristig eben für die eigene Familie sorgen. Und was man in China nicht vergessen darf, es gibt faktisch kein funktionierendes Sozialsystem, faktisch keine Renten. Deswegen sind die Kinder eigentlich dafür da, ja, später mal für die Eltern und ja eben auch die Großeltern zu sorgen. Die meisten Familien haben alle nur noch ein Kind. Das nennt man dann das 4:2:1 Modell. Also ein Kind ist dann für die Eltern und die Großeltern zuständig und verantwortlich später mal, wenn sie alt sind. Das ist natürlich ein enormer Druck. Die Familien investieren alles in die Ausbildung der Kinder, zahlen zum Beispiel auch Nachhilfe und Klavier. Irgendwie sollen die Kinder hervorstechen im großen nationalen Wettbewerb um die wenigen Uniplätze. Und Versagen ist im Prinzip für chinesische Kinder nicht möglich, weil sie ja ganz buchstäblich für die Zukunft ihrer Familie verantwortlich sind.
Der hat auch Geschichtsunterricht gehabt, wo du als Gastschülerin in Peking warst. Und das war, glaube ich, recht speziell, weil du wie einen anderen Einblick gehabt hast als deine chinesischen Mitschülerinnen und Mitschüler. Kannst du mal erzählen?
Als jemand aus dem Westen ja nach China kommt, hat man so ganz klare Vorstellungen davon, wie China angeblich zu sein hat. Also 89, das Massaker am Platz des Chinesischen Friedens, die Kulturrevolution. Das sind natürlich so alles Themen gewesen, die ich mitgebracht habe. Und bei den ganzen Dingen, die ich dann auch erlebt habe, ich hatte natürlich auch so ein großes Bedürfnis, eine Neugier, vielleicht auch eine gewisse Naivität, das mit meinen Klassenkameraden besprechen zu wollen. Und es war schon für mich einfach sehr überraschend zu sehen und zu verstehen, dass diese Realität eine ganz andere ist aus Sicht meiner Klassenkameraden damals, die diese Themen erstens alle überhaupt nicht kannten, also 89. Vor allem meine Gastschwester wusste darüber nicht nur nichts, sondern sie wollte das auch wirklich nicht hören. Weil die Sicht von ihnen, die natürlich auch so im Unterricht und in der ganzen Gesellschaft, im Fernsehen und so weiter immer wieder erzählt wird und 2007 und 2008 ja noch stärker, weil es eben das Jahr vor den Olympischen Spielen in China war, dass man eben ja sich auf dem Wiederaufstieg der Nation befindet, man endlich wieder stark ist, man die Demütigung durch das Ausland in den letzten Jahrhunderten zurücklassen kann, weil man eben jetzt wieder stark ist und sich gegenüber dem Ausland wehren kann. Und das war auch ja ganz präsent in meiner Austauschzeit, eben weil es kurz vor den Olympischen Spielen war und sich das Land so vorbereitet hat darauf, dass die Welt zum ersten Mal in ein ganz neues China kommt, in dem man eben wieder stolz sein kann, in dem man diese Prachtbauten in Peking alle gebaut hat, die Stadien, und man eben zum ersten Mal ein neues, wieder erstarktes China zeigen kann. Und das war tatsächlich so ein kleiner Schock für mich oder irgendwie eine ganz andere Realität als die, die man natürlich, ich war ja damals nicht Journalist, sondern Schülerin, die man so aus der Zeitung in Deutschland kannte.
Wir reden gerade über das China nach den Olympischen Spielen in Peking. Jetzt gleich noch eine Frage zur Geschichte. Das ist schon verrückt, wenn eine ganze Gesellschaft kollektiv etwas vergessen kann. Das kann man sich fast nicht vorstellen.
Ja, also ich glaube, darüber sprechen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal. Ich konnte mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Später habe ich ja China-Wissenschaften zu Teilen studiert und habe mich dann auch mit der Kulturrevolution beschäftigt und habe mich immer gefragt, wie kann das sein? Wie kann man in Echtzeit, in so kurzer Zeit Geschichte umschreiben? Gerade wenn alle dabei gewesen sind. Genau das ist ja aber dann später, da reden wir gleich ja noch drüber, in der Corona-Pandemie auch passiert. Ein ganzes Land ist im Prinzip dabei, dass die Regierung erst den Ausbruch vertuscht, dann mit ganzer Härte gegen die Ausbrüche im Land vorgeht, dann im Prinzip völlig unkontrolliert die Pandemie durch das Land rauschen lässt und keine zwei Tage später sagt, ist eigentlich alles gar nicht so gewesen. Die schätzungsweise 1,5 bis 2 Millionen Tote gibt es nicht. Und wir haben die Corona-Pandemie so gut gemanagt wie niemand anderes. Und dann wieder in kürzester Zeit im Prinzip Corona zu einem Tabuthema gemacht hat. Heute spricht in China niemand mehr über Corona. Es ist Studierenden zum Beispiel nicht erlaubt oder Medizinern nicht erlaubt, offiziell zu Long-Covid zu forschen. Die Frage, hat China richtig in der Pandemie agiert, die richtige Politik verfolgt oder nicht, ist völlig tabu. Und alle machen mit. Und das war für mich tatsächlich eine total lehrreiche Erfahrung, weil man sich das eigentlich nicht vorstellen kann, bis man es durchlebt, wie man wirklich in Echtzeit und vor den Augen eines ganzen Landes etwas verändern und neu erzählen kann, was alle erlebt haben. Das ist eigentlich dramatisch und war für mich zu gewissen Teilen auch einfach eine ganz schockierende und traurige Erfahrung, die ich auch jetzt natürlich in den letzten Jahren hier gemacht habe.
Du hast erzählt, eben, du hast das als Schülerin erlebt, aber wenn man es jetzt global anschaut, kann man glaub, sagen, dass die Olympischen Spiele 2008 wieder Anfang waren von einem neuen wirtschaftlichen und technologischen Aufstieg von China.
Ja, also ich glaube, dass man tatsächlich dieses Datum 2008, die Olympischen Spiele, überhaupt nicht in seiner Wichtigkeit unterschätzen kann, weil es wirklich auf politischer Ebene von chinesischer Seite der Wiederbestieg der globalen Bühne im Prinzip war für dieses neue China und auch so ein bisschen für, mein Buch heißt ja das Ende des chinesischen Traums, ich würde sagen für den Beginn des chinesischen Traums, eben das Versprechen, dass China bis 2049 eine Weltmacht sein soll, militärisch, wirtschaftlich, politisch. Und das war so ein bisschen der Beginn, würde ich sagen. Und im Land hat man einen unfassbaren Optimismus auch erlebt. Und ich sage immer, auch einen unglaublichen Patriotismus. Die Leute waren stolz. Meine Gasteltern waren unheimlich stolz. Mein Gastvater ist immer mit mir durch Peking gefahren, hat mir diese ganzen neuen Prachtbauten gezeigt und war stolz auf sein Land, das man jetzt wieder herzeigen konnte, auf das man wieder stolz sein konnte. Und es war aber nicht so sehr Nationalismus, wie man ihn heute erlebt. Nationalismus ist ja, wenn man dann auch diese permanente Abwertung gegenüber dem Ausland und diese Vorwürfe, die ja jetzt im Prinzip die ganze Politik ganz massiv bestimmen, dass der Westen China seinen Erfolg nicht gönnt und dass die Amerikaner versuchen, China klein zu halten und wir sind irgendwie jetzt wieder wer und die anderen bedrohen uns. Das habe ich damals überhaupt nicht so empfunden und es war ein ganz unbelasteter Optimismus, dass sich etwas im Land verändert. Und diese Olympischen Spiele waren ja auch so ein bisschen mit dem Versprechen verbunden, auch wenn da so nicht ausgesprochen wurde, dass es möglicherweise eben doch irgendwie geartete politische Reformen geben könnte. Das war vielleicht naiv, das hat die Kommunistische Partei vielleicht ganz anders gesehen, aber ich glaube schon, dass viele Chinesen selbst diese Hoffnung mit den Olympischen Spielen verbunden haben. Und bis heute schreiben mir auch ganz, ganz viele Leserinnen und Leser immer wieder, dass sie 2008 in China unterwegs waren und so ein tolles und herzliches Volk erlebt haben und so ein bisschen diesem alten China auch hinterher trauern. Und ich empfinde das eigentlich ganz ähnlich. Ich finde das heute sehr belastend zu teilen, diesen sehr verhärteten, staatlich getriebenen Nationalismus zu erleben. Und damals war das eben, ja, war das eine Herzlichkeit und ein Optimismus, der einfach ganz viele Chancen irgendwie versprochen hat.
Du hast den Aufstieg und auch die Veränderung nachher beschrieben, nicht als Schülerin, sondern als Korrespondentin. Zuerst hast du für die Wirtschaftswoche geschrieben, nachher für die Süddeutsche. Es war, glaube ich, recht viel einfacher für die Wirtschaftswoche, weil es dort nicht um Politik gegangen ist.
Also ich bin ja 2016 als Korrespondentin gleich nach dem Studium wieder nach Shanghai damals gegangen. Und ich würde auch einfach sagen, damals war das auch noch eine ganz andere Zeit. So lange ist das ja gar nicht her. Aber das steht auch so ein bisschen dafür, wie unfassbar rasant sich die politische Lage hier im Land verändert hat. 2016 habe ich einen sehr optimistisches Shanghai kennengelernt. Ganz viele junge Leute, die alle in den USA studiert hatten, haben sich damals entschieden, zurückzukommen nach Shanghai oder nach Peking zu gehen, um dort eben Unternehmen und Startups zu gründen, weil sie davon überzeugt waren, dass China genau der Ort ist, wo sie irgendwie ihre Träume am besten verwirklichen konnten, obwohl sie eben auch international extrem gut ausgebildet waren und teils fließend sehr gutes Englisch sprechen konnten, sind sie trotzdem zurück nach China gegangen. Und es war wirklich so der Höhepunkt der wirtschaftlichen Öffnung. Also wenn man mal zurückdenkt, Deng Xiaoping hat ja die wirtschaftliche Öffnung durchgeführt. Und da war ja so ein bisschen das Versprechen, die Politik hält sich im Prinzip aus der Wirtschaft raus, baut die Straßen, gibt die Regulierungen frei, die nötig sind für einen wirtschaftlichen Aufstieg. Man lässt aber den Unternehmen im Großen und Ganzen freie Hand. Und diese Blüten habe ich im Prinzip 2016 dann noch so miterleben können. Chinesinnen und Chinesen, die Unternehmen gegründet haben und die unheimlich stolz waren, das auch einer ausländischen Journalistin zu zeigen. Das heißt, ich konnte im Prinzip wirklich zu großen Teilen unbehelligt in Unternehmen gehen, Startups, die ihre Geschäftsideen gezeigt haben, ganz viele Autofirmen, die ja damals angefangen haben, in E-Auto-Mobiltechnologie zu investieren, die mir dort eben Einblicke gewährt haben. Und das hat sich einfach in den letzten Jahren enorm verändert. Also nicht nur die politische Lage hat sich verändert, ich habe dann natürlich auch durch meine Arbeit bei der Süddeutschen Zeitung dann politischen Journalismus gemacht, der natürlich sehr viel kritischer war, aber es hat sich eben auch die politische Situation in China enorm verändert. Die chinesische Regierung betreibt ganz aktiv, versucht sie die Stimmung gegen ausländische Journalisten zu verschärfen, also immer so ein bisschen die Erzählung, man würde China eben absichtlich schlecht machen und man würde nicht die Wahrheit über China erzählen. Mittlerweile gibt es ja auch ein Antispionagegesetz. Also wer mit Ausländern spricht, steht sowieso schon mal unter dem Verdacht, eben ja, dem Ausland irgendwie beschränkte Informationen weiterzugeben. Und das hat es natürlich enorm schwierig gemacht. Also man hat einfach eine andere politische Situation, politische Lage und die hat einfach das Arbeiten hier als Korrespondent enorm verändert.
Wie geht man als Journalistin damit um, dass jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin potenziell verhaftet werden könnte?
Also das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Ich werde auch immer gefragt, wie ich denn meine Quellen schütze. Und da muss man einfach sagen, man kann seine Quellen in China nicht mehr schützen. Es gibt nicht die Möglichkeit, wie es vielleicht in anderen Ländern noch ist, dass man irgendwelche Kommunikationskanäle hätte, über die man verschlüsselt kommunizieren kann oder dass man sich irgendwo trifft, wo einen niemand sieht. Das existiert in China nicht. In China hängen überall Überwachungskameras. Wenn ich mit dem Zug fahre, muss ich meine Passnummer hinterlegen. Meine Kommunikationskanäle, vor allem ja WeChat, werden überwacht und so verschlüsselte Apps wie Threema oder Signal kann man sich nicht mehr runterladen, weil es in China mit chinesischen Handynummern nicht funktioniert. Also es gibt im Prinzip keine anonymisierte Kommunikation und man wird überall potenziell eben gefilmt und ganz häufig, und das hat auch enorm zugenommen, man stellt sich das immer so wie die perfekte Überwachungsdiktatur vor. Mittlerweile ist es häufig so, dass ich irgendwo hinfahre, ich laufe durch irgendein Wohnviertel und die Oma um die Ecke irgendwie sieht einen Ausländer und ruft deswegen die Polizei. Da hat die gar nichts überwacht, sondern es gibt einfach diese sehr vergiftete Stimmung und auch ganz aktiv eben von chinesischen Behörden den Aufruf, dass man alles melden soll, was einem verdächtig vorkommt. Und mittlerweile reicht das schon eben als Ausländer auf der Straße unterwegs zu sein. Und das macht das Arbeit natürlich enorm schwierig und auch frustrierend. Ich habe jetzt gerade eine große Reportage geschrieben. Da wollte ich eigentlich nur erzählen, was es bedeutet, als Frau in China zu leben. In China leben rein rechnerisch 700 Millionen Frauen. Und man würde ja irgendwie denken, das kann ja gar nicht so schwer sein, aber es hat mich irgendwie fast ein Dreivierteljahr gekostet, um nur 5 Frauen zu finden, die dann auch sprechen wollten. Und viele von denen gar nicht mit ihrem echten Namen, weil eben ja man mittlerweile so eine vergiftete Stimmung hier hat, dass viele Leute sehr große Angst haben. Und viele Themen, die früher für einen Aufbruch gestanden haben, für ein China, in dem sehr viel möglich ist, in dem auch zivilgesellschaftlich viel passiert ist, mittlerweile eben alles sensible Themen sind. Und gerade das Sprechen mit Ausländern ist eben immer potenziell der Vorwurf, dass man ein Landesverräter ist, dass man unpatriotisch ist, wenn man gegenüber einem Ausländer die Regierung kritisiert.
Die Stimmung ist vergiftet, der Staat überwacht das ganze Land so wie wahrscheinlich kein anderer Staat auf der ganzen Welt. Gewöhnt man sich an so etwas?
ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gewöhnt nennen würde. Man verzweifelt da manchmal dran. Und es ist unheimlich enttäuschend, weil natürlich der Journalismus hier in China auch einfach davon lebt, dass man unterwegs ist und dass man mit Leuten spricht. Also ich würde auch niemals sagen, diesen Journalismus kann ich auch aus München machen oder kann ich auch aus Deutschland machen. Das ist nicht so. Man muss hier sein und man muss unterwegs sein. Und ganz häufig, auch wenn ich eben keinen Gesprächspartner finde, fahre ich trotzdem in die Region. Und gleichzeitig, die Chinesen sind unheimlich redebedürftig. Ganz häufig wollen die Leute natürlich, dass man über ihr Schicksal, ihre Geschichten, ihre Sichtweise spricht. Leute wollen anerkannt werden und natürlich, wenn irgendwie Katastrophen passieren, wollen sie von ihrem Schicksal erzählen. Und sie wollen natürlich auch von ihren Erfolgen erzählen. Deswegen würde ich immer sagen, es geht sozusagen in Anführungsstrichen auch noch ganz viel, aber natürlich in einem unfassbar schwierigen Umfeld. Und was ich immer finde, was man auch betonen muss, China ist ja einer unserer wichtigsten Handelspartner in Deutschland, aber auch in der Schweiz ist das natürlich ein wichtiger Partner. Und es ist einfach unfassbar wichtig, dass wir diese Einblicke behalten. Und deswegen finde ich, sollte es auch von staatlicher Seite bei uns immer wieder ein Thema sein, zu sagen, dass man eben die Freiräume noch hat. Weil sonst passiert, was ja mittlerweile sowieso schon passiert, dass eben die chinesischen Staatsmedien die Interpretation übernehmen und einem erklären, wie man gewisse Themen zu verstehen hat. Xinjiang zum Beispiel, die Region in Westchina ist das beste Beispiel, wo sie irgendwie ihre Kamerateams hinschicken und da tanzen die Uiguren fröhlich im Kreis und die Tibeter ja genauso. Und da muss man einfach dagegen halten und muss darauf bestehen, dass man eben hier weiter noch arbeiten kann.
Zusammengedacht hat die Kommunistische Partei die totale Kontrolle über das Land während der Corona-Pandemie. Angefangen hat es mit einem Versagen der Behörden, und zwar in Wuhan, und du hast es direkt miterlebt.
Ja, der Grund, warum ich damals, das war ja im Januar 2020, nach Wuhan gefahren bin, war eigentlich, dass ich kurz vorher in Taiwan unterwegs war. Damals waren ja die Präsidentschaftswahlen in Taiwan. Und während wir ausländischen Journalisten alle durch Taipeh wuselten und unbedingt wissen wollten, wer als nächstes ein taiwanischer Präsident wird, haben sich die taiwanischen Kollegen und auch die Hongkonger Kollegen überhaupt nicht für diese Frage interessiert. Das Einzige, was sie wissen wollten, waren im Prinzip diese Videos, die damals schon aus Wuhan kursiert haben, vor allem in den sozialen Medien, wo eben Leute über diesen Ausbruch dieser unbekannten Lungenkrankheit berichtet haben. Und meine taiwanischen Kollegen haben damals immer wieder gesagt, glaubt den Chinesen kein Wort. Und sie haben natürlich damals immer wieder Bezug genommen auf die SARS-Pandemie 2002 und 2003, wo ja im Prinzip exakt das Gleiche passiert ist. Damals ist SARS ausgebrochen in Südchina. Die Behörden haben das, solange es ging, vertuscht. Dann ist das Virus ja nach Hongkong übergeschlagen und dort sind, ich glaube, ungefähr 800 Leute gestorben. Und das war natürlich irgendwie was, was man in Taiwan und in Hongkong nie vergessen hat. Und das war damals tatsächlich dann der Impuls, dass ich gedacht habe, eigentlich muss ich auch mal nach Wuhan und muss mal gucken, ob da nicht irgendwas dran ist. Ich bin dann irgendwie in den Zug gestiegen, relativ spontan, hatte auch eigentlich gar nichts dabei. Dann bin ich irgendwie in Wuhan in einem Taxi unterwegs gewesen. Der Taxifahrer fand das total kurios, dass eine deutsche Journalistin bis nach Wuhan gereist ist. Nur wegen dieser Gerüchte, und hat mir dann auch gesagt, man soll sich überhaupt keine Sorgen machen. Die Regierung sagt ja, das sei nicht ansteckend. Dementsprechend macht er sich auch keine Sorgen. Und es war dann tatsächlich der Tag, an dem dann in der Nacht die Stadt abgeriegelt wurde. Ja, im Prinzip erst für 2-3 Monate und dann fast für ein halbes Jahr, dass man dort nicht richtig unterwegs sein konnte. Und das war so ein bisschen der Auftakt, ja, für China, für den Ausbruch Coronas. Und im Prinzip für Wochen, ja, haben die Behörden immer wieder gesagt, sie hätten keine Hinweise darauf, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Hinterher hat man dann ja eben doch erfahren, dass die Behörden das deutlich früher wussten, aber eben ja nicht der Welt mitgeteilt haben. Ich erinnere mich immer noch gut daran, Mitte Februar war ja der chinesische Außenminister in München auf der Sicherheitskonferenz und hat damals einen Vortrag halten dürfen und hat gesagt, die Welt muss sich keine Sorgen machen. Es gäbe nur 1% aller Fälle bisher außerhalb des Landes. Ich glaube, 2 Wochen später sind dann auch in Deutschland und in Europa die ersten Lockdowns verhängt worden.
Es ist verrückt, wie hart nachher China auf die Pandemie reagiert hat. Nur, dass wir im Westen wieder ein Bild davon bekommen. Wie lange hat der Lockdown gedauert in China?
Also China hat ja relativ schnell die Null-Covid-Politik verfolgt. Das hieß, wenn es nur einen einzigen Fall in einer Stadt oder an einem Ort gab, wurde dieser direkt abgeriegelt und das dann eben teils für Wochen oder Monate, je nachdem wie lange es gedauert hat, um die Zahl wieder auf Null Infektionen runterzudrücken. Deswegen hat man im Prinzip 3 Jahre lang diese Politik auch verfolgt, weil man muss tatsächlich sagen, die ersten 2 Jahre war das vergleichsweise erfolgreich. Das war zwar immer sehr schlimm für die jeweilige Stadt oder die Region, die das betroffen hat, aber der Rest des Landes konnte im Prinzip relativ unbeeindruckt davon dann in relativer Freiheit auch leben. Also zum Beispiel im Sommer 2020 haben die Unis wieder geöffnet, Kinder konnten wieder zur Schule gehen, die Kinos haben wieder geöffnet. Man hat sozusagen in dieser absoluten Isolationsblase, abgeschottet von der ganzen Welt, gelebt. Aber wenn man eben gerade keinen lokalen Ausbruch hatte, hat diese Politik ganz gut funktioniert. Zumindest bis Januar 2022. Dann ist eben Omikron in China angekommen. Und Omikron war eben so ansteckend, dass es im Prinzip nicht mehr möglich war, egal mit welchen rigorosen Lockdowns man es versucht hat, das Virus war nicht mehr einzufangen. Und trotzdem haben die Behörden dann ja 1 Jahr lang an dieser Politik festgehalten. Xi Jinping hatte sich ganz persönlich mit dieser Politik verbunden. Er war so ein bisschen das Gesicht und Mastermind hinter dieser Politik. Und auch wenn das im Prinzip nicht mehr funktioniert hat, ist die Regierung 1 Jahr lang nicht in der Lage gewesen, eine Kurskorrektur einzudenken. Das hatte auch was damit zu tun, dass man ja relativ schnell und mit allen Mitteln einen Impfstoff entwickelt hatte, den aber dann eben erst an Junge verimpft hat. Und dadurch ist der Eindruck entstanden, dass es der Impfstoff für Ältere sehr gefährlich ist. Und deswegen hatte man dann zwar eine sehr hohe Impfquote, aber gerade die eben am gefährdetsten waren, die Älteren, waren nicht geimpft. Und dementsprechend gab es eigentlich keine Exit-Strategie. Also man hat in der Null-Covid-Strategie auch deswegen festgehalten, weil man überhaupt nicht so richtig wusste, wie soll man jetzt langsam öffnen, wenn eben gerade die Anfälligsten, die Älteren in China nicht geimpft sind. Also man hatte sich so ein bisschen so eine Sackgasse manövriert, vor allem auch durch die große Anstrengung im Bereich der Propaganda, weil man eben immer wieder gesagt hat, kein Land hat es so gut gemacht wie die Chinesen. Überall sterben die Leute. Nur mit einem überlegenen politischen System wie dem unserem kann man so einen großen Erfolg leisten. Und deswegen kann man am Ende irgendwie nicht mehr da so richtig raus, bis dann ja im Herbst 2022 im Prinzip das System zusammengebrochen ist. Finanziell konnten die Leute nicht mehr, die Lokalregierungen waren total verschuldet. Das Virus war im Land unterwegs und dann ist im Prinzip das System hier zusammengebrochen. Und man hat dann ja innerhalb von wenigen Wochen auch Hunderttausende Tote hier gesehen.
Für dich ist der ewige Lockdown aus einem anderen Grund speziell gewesen. Du bist Mutter geworden während der Zeit. Wie ist das gewesen?
Ja, also ich habe meinen Sohn bekommen im Januar 2022 und am Anfang war das so, dadurch, dass eben diese Null-Covid-Politik an allererster Stelle stand, war es schon bei der Entbindung tatsächlich so, dass man nicht so richtig wusste, wenn die Wehen dann losgehen, hat das Krankenhaus eigentlich auf oder befindet sich die Stadt vielleicht im Lockdown und dann kann man gar nicht ins Krankenhaus gehen. Und als die Wehen dann da waren, musste man auch erst einen Corona-Test machen, bevor man dann tatsächlich in den Kreissaal konnte. Also so ging es dann los. Aber was uns dann ja passiert ist, und das war im Prinzip immer so die Angst, die alle empfunden haben, dass mein Sohn ja im September 2022 sehr schnell sehr krank geworden ist, hatte eine Autoimmunerkrankung, die sehr schlecht erforscht ist, die sehr tödlich ist. Die meisten Kinder sterben daran. Und die bei ihm sehr spät dann auch erkannt wurde. Und als er dann in die Notaufnahme gekommen ist, wurde er auch nicht unmittelbar behandelt, weil die Politik damals eben vorgesehen hat, dass man erst einen Corona-Test machen kann, selbst eben auch bei Notfällen. Und auch, obwohl er damals eben schon mit dem Tod gekämpft hat, haben die Ärzte nichts machen können. Und es hat dann nochmal einige Stunden gedauert, bis er dann tatsächlich in die Intensivstation aufgenommen wurde.
Was macht man in so einem Moment?
Ich würde mal sagen, der größte Schutz, den man in so einem Moment hat, ist, dass ich gar nicht so richtig erfasst habe, was passiert. Ich glaube, als Mutter versteht man als allerletztes, in welcher Verfassung sich das eigene Kind wirklich befindet. Zumindest war das bei mir so. Damals hatten wir auch Krankenschwestern, er ist zweimal verlegt worden, Krankenschwestern aus dem Krankenhaus davor dabei, die dann noch versucht haben, mit den Ärzten auch zu verhandeln und gesagt haben, er stirbt, ihr müsst doch eine Ausnahme machen. Aber so weit bei Sinnen war ich damals noch, dass mir eigentlich relativ schnell klar war, dass das kein Bereich ist, an dem die chinesischen Ärzte verhandeln können. Das politische System funktioniert so. Der große Führer Xi hat es eben vorgegeben als Politik. Und von ganz oben nach ganz unten bis in die Notaufnahme existierte eben der Druck, dass die Politik an allererster Stelle steht. Und das Leben meines Sohnes hatte einfach nicht den gleichen Stellenwert gespielt. Und es war mir schon klar, dass die chinesischen Ärzte im Prinzip keinen Spielraum haben und dass man sich jetzt eher mit der Situation irgendwie arrangieren muss. Damals war es dann ja auch so, dass ein Monat auf der Intensivstation war, wir ihn in dieser Zeit auch nicht sehen konnten, wegen Corona-Vorschriften, der Angst, dass es eben zu Infektionen kommt. Und das ist einfach eine Situation, die man dann auch akzeptieren muss. Damals hatten wir auch, das beschreibe ich auch in dem Buch so ein bisschen, haben natürlich dann Freunde und Familie gesagt, man, wir müssen da irgendwie Druck machen und es muss diplomatischen Druck geben und so. Und ich fand das irgendwie ganz verkehrt. Diese Notaufnahme, in der mein Sohn damals war, davor gibt es so einen ganz hässlichen, fürchterlichen kleinen Raum und da sitzen alle Eltern und warten irgendwie, dass ihre Kinder hoffentlich da irgendwann wieder rauskommen. Und das war natürlich irgendwie so eine Art Schicksalsgemeinschaft. Das ist irgendwie so die schlimmste Zeit, die alle Eltern in ihrem Leben, glaube ich, durchleben können. Und ich fand die Vorstellung, sich dort als Ausländer dann irgendwie eine Extrakarte rauszuhandeln und als Einziger irgendwie in der Lage zu sein, sein Kind zu sehen, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Im Gegenteil, ich glaube, für die Chinesen waren wir so ein kleines bisschen Hoffnung. Zumindest konnte man das dann so in den Telefonaten immer mithören. Die haben dann immer ganz stolz erzählt, dass ihr Kind in einer Notaufnahme ist, in dem auch ein Ausländer behandelt wird. Und das war so für sie so ein bisschen so ein Zeichen, das muss hier ja gut sein, das muss ja gute Medizin sein, wenn die sich dieses Krankenhaus ausgesucht haben. Auch wenn wir uns das natürlich in der Not eigentlich nicht ausgesucht hatten. Aber ich wollte irgendwie so, dass die Leute irgendwie diese Hoffnung haben in dieser, ja, wirklich für alle Beteiligten, glaube ich, fürchterlichen Situation.
Im Buch beschreibst du, wie in den Spitälern, wo du gesehen hast, jeder für sich selber schaut. Jede einzelne Tablette muss in der Apotheke gekauft werden und dann zum Doktor gebracht werden. Und die Folge davon ist eine Kälte gegenüber Schicksal und anderen Menschen, die einem recht leer schlucken.
Ja, also ich glaube, das ist einfach was, wenn man jetzt irgendwie nur kurz in China lebt oder das auf das Land von außen blickt, halt natürlich nicht so sehr erlebt. Das ist einfach diese großen Herausforderungen, die natürlich einfach existieren, wenn man sich in einem Land bewegt, in dem es kein funktionierendes Sozialsystem gibt, keine Krankenversicherung, die im Prinzip ausreicht, wenn man hier sehr ernst krank wird, um sich eben ja finanziell irgendwie diese Behandlung leisten zu können. Das ist ja im Prinzip auch diese Härte und diesen Egoismus, den man hier im Straßenverkehr ganz häufig erlebt. Jeder schaut so ein bisschen auf sich selbst. Man hat ja auch in den letzten 70 Jahren im Prinzip einen Staat erlebt, der, wenn es ihm gerade passt und der eine neue Schnellstraße durch deinen Garten bauen will, das auch macht. Und du kriegst vielleicht eine Entschädigung und wenn du keine kriegst, dann bist du immerhin noch am Leben. Also es ist einfach eine Art Überlebenskampf, glaube ich, in dem sich die Leute hier zu einem großen Teil befinden und einer großen Not. Und es ist natürlich am ehesten, also am zugespitztesten, würde ich mal sagen, in so einer Situation wie in einem Krankenhaus, wo die Leute wirklich schauen müssen, wie sie sich die Behandlung ihres Kindes leisten können. Also es gibt eine Krankenversicherung, die chinesische Regierung hat auch sehr viel versucht, diese auszuweiten, aber man hat natürlich hier einfach 1,4 Milliarden Menschen, die finanziellen Möglichkeiten sind enorm beschränkt und dadurch hat man eben ein enorm überlastetes, im Prinzip ein marodes Gesundheitssystem, wo es an allem fehlt. Es gibt nicht genug medizinisches Personal, es gibt nicht genug bezahlbare Medikamente und Behandlungen. Die Leute kämpfen wirklich buchstäblich natürlich um das Überleben ihrer Angehörigen in diesen Krankenhäusern. Und dadurch entsteht natürlich eine enorme Not. Aber was ich erlebt habe, das ist mir auch immer wichtig zu sagen, ich habe Ärzte erlebt, die wirklich 24/7 irgendwie für diese Kinder in der Notaufnahme da gewesen sind und versucht haben, mit diesen sehr knappen Ressourcen alles zu tun. Also ich habe sozusagen innerhalb des Systems keine Kälte erlebt. Im Gegenteil, die Ärzte haben, glaube ich, immer wieder versucht, alles zu tun und auch irgendwie die Situation auch für die Eltern erträglicher zu machen. Aber dem sind natürlich Grenzen gesetzt. Und das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch deutlich verschärfen. Man hat hier eine sehr überaltete und immer stärker überaltete Gesellschaft. Das wird natürlich einfach dazu führen, dass das Gesundheitssystem auch immer stärker unter Druck gerät.
Du schiebst im Buch: Die traurige Wahrheit ist, je länger ich in China lebe, desto größer ist mein Verständnis für diese Härte geworden. Barmherzigkeit ist ehrenhaft, aber eine Utopie, also sie ist ein bisschen verkürzt, das ist wahnsinnig brutal. Und die Frage ist dann halt gleich, und vielleicht ist es ein bisschen eine naive Frage, aber warum bist du denn immer noch dort?
Ja. Also ich glaube, auf den ersten Blick klingt es natürlich widersprüchlich, aber ich glaube, was ich wirklich in den letzten Jahren gelernt habe, ist einfach, dass für mich das politische System und die Partei und die Umstände überhaupt nichts mit dem Leben in China zu tun haben und den Chinesen. Also ich erlebe das Leben hier immer noch total aufregend und herzlich. Und ich bin schon so häufig auf Recherchereisen verloren gegangen und die Chinesen sind immer die allerersten, die mit Händen und Füßen helfen und einem zum Essen einladen und dann nochmal zum Essen einladen. Also ich spreche von einer gesellschaftlichen Härte, die ganz gezwungenermaßen natürlich in einem harten System entsteht. Aber was sozusagen das gesellschaftlich für die Menschen hier bedeutet, das kann ich total voneinander trennen. Und das hat mich eher in der Zeit in dem Krankenhaus auch nochmal bestärkt. Also ich erinnere mich gut daran, als dann vor der Intensivstation die Kinder, die dann immer entlassen wurden, diese Erleichterung und das Mitgefühl und die Freude der anderen Eltern, dass Kinder es da auch wieder rausgeschafft haben. Das werde ich sicher nie vergessen. Und das ist eben auch China. Ich glaube, dass unser großes Problem bei China ist immer, dass wir irgendwie das alles auf einen Nenner bringen wollen. China muss immer die große Bedrohung oder der fürchterliche Staat oder die kalte Dystopie sein. Und China ist einfach ganz viel gleichzeitig. Und diese Widersprüche, da muss man einfach aushalten lernen, weil viele Wahrheiten gleichzeitig nebeneinander existieren können.
Wie geht es dem Kind?
Also wir haben mal das große Glück, dass er überlebt hat und dass es ihm tatsächlich sehr gut wieder geht. Also diese Krankheit HLH ist enorm schlecht erforscht, aber wir haben einfach Glück gehabt in dieser sehr schwierigen Situation. Wir sind dann ja damals zurück nach Hamburg gegangen. Auch in Deutschland gibt es nur 2 Kliniken, wo diese Krankheit überhaupt behandelt werden kann und sind da auch in guten Händen gewesen. Und mittlerweile ist unser Sohn fast 3 und geht in den Kindergarten und die Ärzte haben damals schon prophezeit, er wird das vergessen und wir niemals. Und genauso ist es auch gekommen.
Ganz zum Schluss noch zum Titel von deinem Buch. Du sagst, das ist das Ende vom chinesischen Traum. Kannst du das noch ganz kurz erklären, warum der Traum vorbei ist?
Ja, also in dem Buch versuche ich ja so ein bisschen zu beschreiben, also der chinesische Traum ist ja eigentlich ein politisches Konzept. Also der große Führer Xi hat sich das ja ausgedacht, 2012, hat eben diesen Traum, dass China wieder aufsteigt und eine Weltmacht wird bis 2049. Mein Teil dieses Traums ist ja fürchterlicherweise auch, dass er glaubt, dass zum Wiederaufstieg die Einnahme Taiwans gehört. Ich versuche im Buch so ein bisschen zu beschreiben, dass ich glaube, dass es eigentlich ein Missverständnis ist. Denn ich glaube, die Chinesen haben unter diesem chinesischen Traum was ganz anderes erlebt, nämlich das, was ich 2008 gesehen habe in China und 2016 dann ja wieder als Korrespondentin, dass die Chinesen davon träumen, dass sie ein gutes Leben haben, dass sie sich eine Wohnung leisten können, dass sie sich ein Auto leisten können, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung haben, dass wenn die Oma krank wird und irgendwie eine Krebsbehandlung braucht, dass man sich das leisten kann. Ich glaube, das war der chinesische Traum für viele Menschen hier. Ich würde sagen, es war ein bisschen ein amerikanischer Traum und tatsächlich ein anderer als den Xi da träumt. Und der gerät halt jetzt gerade in Gefahr. Also in China entwickelt sich die Wirtschaftslage enorm schwierig. Nach Corona hat man ja irgendwie so geglaubt, jetzt kommt auch der große Post-Corona-Boom. Aber die Realität war eine ganz andere. Die Leute haben 3 Jahre lang faktisch kein Geld verdient und haben dementsprechend auch kein Geld gehabt, um das auszugeben. Man hat eine anhaltende Immobilienkrise. Und die chinesische Regierung hat einfach keine Mittel bisher entwickelt, da richtig gegen vorzugehen. Und ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, die große Abschlussprüfung, auf die meine Klassenkameraden sich hin vorbereitet haben, dieses Versprechen, ich schaffe es an der Universität und damit dann in die chinesische Mittelschicht und bin sicher, das gerät gerade ins Wanken. Das erfüllt sich nicht mehr. Es gibt eine enorm hohe Jugendarbeitslosigkeit und viele Leute, die an der Uni studiert haben, machen jetzt ihren Abschluss und finden keinen Job mehr. Und damit gerät natürlich ein ganz fundamentales Versprechen der chinesischen Regierung in Gefahr, die seit 89 im Prinzip gesagt haben, haltet euch aus der Politik raus, ihr dürft reich werden. Das ist irgendwie der Deal zwischen uns. Und dieses Wohlstandsversprechen, das erfüllt sich halt gerade nicht mehr. Und dramatischerweise, das Ende des chinesischen Traums, es ist ja tatsächlich ein Fehlversagen der politischen Führung hier, dass man sich in die Situation manövriert hat. Deng Xiaoping hat die Wirtschaftsreform durchgeführt, hat versprochen, dass die Politik sich ja zum großen Teil eben auch aus der Wirtschaft raushält. Und der Xi hat man eine völlig andere Politik. Im Prinzip will die Partei wieder alles führen. Ganz massiv greift sie in die Wirtschaft ein. Und die Folgen davon spürt man halt jetzt. Deswegen ist, glaube ich, so das ganz große Fragezeichen, gelingt der Partei nochmal eine Kurskorrektur oder hält sie fest? Bisher hält sie an diesem Kurs fest und sagt ganz im Gegenteil, die jungen Leute sollen sich mal nicht so anstellen. Unter Kulturrevolution war es irgendwie auch bitter. Und das Wichtigste ist eben dieses politische Ziel zu erreichen, wieder Weltmacht zu werden, Taiwan einzunehmen und so weiter. Und ich glaube, da steuert man ganz unmittelbar auf einen Konflikt zu, weil, so erlebe ich zumindest die jungen Leute auch heute, ich glaube, die Leute wollen überhaupt nicht diese konfliktgetriebene Politik, die man aus Peking erlebt. Ich erlebe dieses Land auch nicht als eins, das unbedingt nach Taiwan blickt und auf diesen Konflikt mit Taiwan aus ist. Ich glaube, die Leute wollen hier gut und zufrieden leben und das halt in den nächsten Jahren in dieser Form noch möglich ist. Das ist völlig offen.
Recht aufregende Zeiten, würde die Chinesen vielleicht sagen, oder?
Ja, aufregend, oder? Also wenn ich noch eine Anekdote erzählen darf. Ich war jetzt gerade vorgestern, ich habe ein zweites Kind bekommen, habe eine kleine Tochter, die jetzt ihren großen Impfmarathon hat. Und da kam ich aus dem Krankenhaus, setzte mich hier in ein Taxi und der Taxifahrer drehte sich um, guckte meine Tochter an und bekam einen richtigen Wutanfall und meinte, die Chinesen, wir können über uns überhaupt keine Kinder mehr leisten und die wirtschaftlichen Probleme sind so groß und die da oben, er sagt immer, die Führer da oben, der da oben, der trifft immer nur falsche Entscheidungen. Wir in China hatten so ein großes Potenzial und seit einigen Jahren läuft hier alles falsch, aber wir einfachen Leute können ja nichts machen. Das ist mir in den letzten Jahren, im Prinzip seit der Öffnung, immer wieder passiert, dass ich so in Interviews so ein bisschen den Optimisten gebe und sage, nein, so schlimm ist es doch jetzt auch nicht. Aber es herrscht einfach eine unheimlich pessimistische Stimmung im Land. Das ist etwas, was man in den letzten 30 Jahren in China hier einfach nicht gesehen hat. Die Leute haben immer erlebt, es geht aufwärts und meinem eigenen Kind wird es mal besser gehen als mir. Das war das Kernversprechen. Und dass das jetzt so ein bisschen in Frage steht, das ist irgendwie ein Schock, den die Chinesen jetzt, glaube ich, selbst erstmal verstehen und aushalten müssen. Und deswegen, glaube ich, auch die vielen Fragezeichen.
Danke, Lea. Und ein Grüß nach China.
Sehr gerne.
Das Buch von Lea Sahai, «Das Ende des chinesischen Traums», findet ihr im Buchhandel. Wie gesagt, ich empfehle euch sehr, es ist extrem spannend. Text von ihr findet ihr auf unserer Webseite. Das war's gewesen, unsere aktuelle Folge von «Apropos». Diese Folge hat Tobi Holzer produziert. Ich heiße Philipp Loser. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.